Bettina und Tatjana. Hi, Bitches.
Hallo, Lena.
Hallo, Tatjana.
Wie geht's dir, Lena?
You know, mir geht's gerade relativ gut. Ich merke, wie die Achterbahn des Lebens wieder aufwärts geht. Langsam, aber sicher.
Das klingt sehr schön.
Ja. Und dir?
Bei mir ist so ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Ich glaube, auf was wir am Anfang der Folge gleich noch eingehen können. Ich spreche direkt schon mal eine Triggerwarnung für körperliche Gewalt, Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit und Tod aus. Wir hatten es da auch vorhin schon mal kurz drüber. Mich beschäftigen die queerfeindlichen und transfeindlichen Übergriffe oder Angriffe, die in den letzten Tagen passiert sind, ziemlich, und mich nimmt es ja schon auch echt mit, und ich merke, dass ich da viel Wut und Traurigkeit und Fassungslosigkeit und trotzdem irgendwie leider auch wenig Überraschung verspüre. Ich glaube, einerseits habe ich Angst auch um mich, aber auch um FreundInnen, vor allem FreundInnen von mir, die trans sind. Und irgendwie fühlt sich das gerade alles so viel näher an als davor nochmal, auch wenn das davor natürlich auch bestanden hat. Mhm. Genau, ich würde sagen, das hängt gerade so die ganze Zeit wie so ein Schleier irgendwie über mir. Auch wenn es mir ansonsten eigentlich relativ gut geht, ist das doch ja so ein Gefühl, was noch mit rumhängt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, ich bin doch überrascht. Also klar, wie du sagst, es hat sich eigentlich nichts geändert zu, in Anführungszeichen, davor, was jetzt irgendwie die letzten Monate erlebbar war, auch bei uns in Deutschland oder bei uns sogar in der Gegend irgendwie. Aber irgendwie hat man dann doch ganz lang irgendwie beide Augen zugehabt teilweise. Obwohl es die eigene Existenz oder die Existenz von FreundInnen ist. Und ja, man wird irgendwie da rausgeholt in diese Realität, die uns da gerade wie so ein Schleier oder so ein Albtraum irgendwie gerade umgibt. Und ja.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das Ding ist, dass man als queere Person einfach irgendwann lernt, das auch ein bisschen zu verdrängen oder so auf die Seite zu schieben, dass es nicht so omnipräsent ist, weil man glaubt sonst einfach auch gar nicht schaffen würde, so durch das Leben zu gehen und irgendwie so, ja, queere Freude irgendwie zu erleben. Und klar habe ich mich dann auch im Nachhinein immer mal wieder erinnert, dass auch in meinem näheren Umfeld queerfeindliche Übergriffe passiert sind, zum Teil auch körperliche Angriffe auf FreundInnen von mir, vor allem aber auch super viel verbale Angriffe, und dass es danach dann auch immer wieder präsent war, aber ich das wirklich super gut einfach verdrängt habe und solche Angriffe das dann auch immer wieder mit vorholen. Ich glaube, was ja allgemein ein super schwieriges Thema, und ich glaube, was man aber allgemein nochmal so als Resümee da draus ziehen kann, ist: passt aufeinander auf, checkt ein bei euren queeren und vor allem bei euren Trans-Friends, wie es denen geht. Wahrscheinlich geht's gerade vielen Leuten echt schlecht, und viele Leute haben gerade richtig Struggle auch mit Angst und Sorge um sich selber. Take care of each other, bildet Communities, begleitet euch heim, wenn ihr irgendwie zusammen unterwegs seid, lasst niemanden allein, telefoniert miteinander auf Heimwegen, guckt einfach aufeinander, und ja.
Ich glaube, jetzt ist auch gerade die Zeit, also natürlich ist immer die Zeit, wenn man Kapazitäten hat, Präsenz zu zeigen, aber ich denke, jetzt ist es besonders wichtig, irgendwie die zu zeigen, wenn das irgendwie möglich ist, auf Veranstaltungen oder im privaten Umfeld oder auch im Community-Setting mal abzuschauen, zusammen irgendwie an Trauergelegenheiten irgendwie teilzunehmen, um ja da zu connecten, wenn es natürlich für euch irgendwie möglich ist und Sinn macht. Und ja, ich hoffe irgendwie, dass dieser Albtraum irgendwie vorbei ist. Aber ich weiß nicht, wie das sich jetzt weiterentwickeln wird.
Es ist halt einfach, ja, es fühlt sich wieder so nah an, habe ich letztens mal gemeint. Ich fand, das war so eine ganz gute Beschreibung. Ja, schwierig. Wir wollen heute eigentlich über was ganz anderes reden, aber hatten so das Gefühl, wir wollen es, weil es uns halt auch wirklich krass beschäftigt und wahrscheinlich die meisten queeren Leute stark beschäftigt, trotzdem noch mal drüber reden. Wir hatten vorher schon überlegt, über was für ein Thema wir sprechen wollen, haben auch auf Instagram schon mal angeteasert und reden heute über
Nicht-Monogamie, was sehr Schönes eigentlich, also für uns, denke ich, auch. Und ja, danke für eure Kommentare, eure Fragen, die ihr uns zugesendet habt. Tatjana, was ist denn, wie ich immer frage, Tatjana, was ist denn eigentlich Nicht-Monogamie?
Nicht-Monogamie, Lena, ist, wenn Menschen nicht nur romantisch, sexuell mit einer Person verbandelt sind. Also wir haben so diese normative Vorstellung von romantischen Zweierbeziehungen, die auch sexuell exklusiv sein müssen. Genau, so würde ich es definieren. Würdest du noch was ergänzen oder fällt dir noch was dazu ein?
Naja, es ist ja eine ziemlich große Definition, weil es auch ein sehr großes Wort ist. Also ich glaube, da fallen ganz viele verschiedene Begriffe irgendwie drunter. Also zum Beispiel der Begriff offene Beziehung oder Polyamorie, auch ein weiterer großer Begriff, der unter diesen noch größeren Begriff Nicht-Monogamie fällt. Also da sind ganz viele verschiedene, grundverschiedene Konzepte drunter, deswegen ist die Definition natürlich auch dementsprechend breit. Aber genau, unter dem Wort kann sich ziemlich viel verstecken. Aber ich würde sagen, Nicht-Monogamie ist einfach alles, was nicht monogam ist.
Das ist eine sehr gute Definition.
Ich bin, man merkt einfach den Bildungshintergrund, weißt du? Tatsächlich habe ich so ein TED-Talk, irgendwie schreckliches Format, wie ich finde, teilweise.
Ich finde es ganz geil, mein
so ein, so
I would like to give TED-Talks.
Du wärst so eine gute, es wäre ein TAT-Talk.
TAT-Talk, stimmt.
Ich habe genau so ein Video gesehen und da hat eine Person gesagt, was glaube ich ganz gut passt oder diese ganze Idee ganz gut zusammenfasst. Man hat ja mehr wie eine Freundin in seinem Leben, also platonisch, man hat mehr wie ein Familienmitglied, manchmal mehr wie ein Elternteil oder manchmal mehr wie ein Geschwisterkind. Genau, aber irgendwie denken wir so gesellschaftlich, dass sexuell und romantisch maximal eine Person vorhanden sein darf. Und wenn man das so vergleicht, und gab es auch irgendwie so einen Satz in so einem Video, das ich letztens gesehen habe, diese Knappheit an Optionen würden wir in keinem anderen Bereich unseres Lebens irgendwie dulden.
Interessanter Gedanke, ja.
Also ich weiß auch nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber ich fand es ziemlich interessant. Jetzt sind wir auch schon relativ weit drin und ich glaube, wir können auch erstmal erklären, wie wir da so stehen. Wir wollen euch nämlich gar nichts andrehen.
Ja, stimmt. Genau, das war uns nämlich auch noch super wichtig, am Anfang direkt zu sagen, also ich spreche erstmal für mich und dann kann Lena für sich sprechen, dass ich dir da nichts überstülpe. Aber ich spreche, wenn ich über Nicht-Monogamie spreche, für mich aus der Perspektive von der Person, die sich das aussuchen kann, ob sie monogam oder nicht monogam ihre Beziehung führen will. Im Sinne von, ich habe schon in monogamen Beziehungen lange verweilt, fand es auch in Ordnung bis gut, habe mich aber irgendwann bewusst dafür entschieden, dass ich das für den Punkt jetzt in meinem Leben nicht möchte und die Option da irgendwie offen halten möchte, Menschen einfach so zu begegnen und diese Beziehung zu leben, wie sie sich einfach entwickeln. Also eher aus so einer Art, ja, vielleicht beziehungsanarchistischen Sicht, wobei da müssen wir näher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Da gibt es natürlich auch ganz, auch bei mir so ein paar Einschränkungen. Es gibt aber natürlich Menschen, für die ist Nicht-Monogamie Poly sein, zum Beispiel dann auch, könnte man das sagen, keine Wahlsache, sondern das sind Menschen, die verlieben sich einfach in mehrere Menschen und das ist eine sexuelle Orientierung auch, die Menschen dann haben und die sehen das auch zum Beispiel im Vergleich zu mir als viel identitätsstiftender als und da ist halt nicht so diese Wahl von ich kann irgendwie beides und ich entscheide mich dafür, nicht monogam zu leben. Deswegen, also ich spreche nur aus dieser Perspektive und ich mache da auch gar keine Wertigkeit. möchte ich da irgendwie aufmachen, sondern wenn ich ja über dieses Thema Nicht-Monogamie spreche, spreche ich darum. Man merkt auch, ich spreche immer eher von Nicht-Monogamie für mich, weil den Begriff Poly, der fühlt sich für mich persönlich nicht so ganz passend an, obwohl der wahrscheinlich von außen schon auch irgendwie passen würde. So, wie ist denn für dich, Lena?
Sag's mir bitte. Ich fand die Idee, dass du mir irgendwas zuschreibst, eigentlich gar nicht mal so schrecklich. Nein, also ich genau, habe jetzt noch nicht so viel Dating-Erfahrung. Ich bin ja auch viel jünger. Nein, Spaß. Ich möchte jetzt nicht wieder das Altersthema aufmachen. Nee, also ich bin gerade in so einer Situation, wo ich erst gedacht habe, oh, ich möchte unbedingt nicht monogam daten. Jetzt bin ich in einer Situation, wo das doch wieder so eine Frage ist, okay, in der Beziehung, in dem Verhältnis, wo ich im Moment bin, wie möchte ich das gestalten oder was für Bedürfnisse habe ich da? Also ich bin da auch gerade in der Aushandlungsphase. Also würde ich sagen, ist es tatsächlich gerade ähnlich wie bei dir, dass ich denke, Nicht-Monogamie ist was, was mich interessiert, was ich für gewinnbringend halte in gewissen Lebensphasen, Situationen, Beziehungen. Es wäre für mich aber auch kein Muss, sage ich jetzt, und überleg mir gleichzeitig, ob ich das überhaupt schon weiß. Also ich glaube, für mich kann es auch sein, dass ich mal eine monogame Erfahrung mache und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann merke, es ist vielleicht nicht das, was mich glücklich macht. Also von dem her, ich kann es gerade ganz schwer sagen, wie es in Zukunft bei mir sein wird, aber ich bin da offen gegenüber beidem und ich denke, das ist ja auch der Vorteil von Nicht-Monogamie teilweise, dass man's, dass es so variabel sein kann, dass man da immer wieder auch variieren kann, was für einen gerade passt. Und das ist das, was mich irgendwie anspricht, dass ich mir jetzt gerade keinen Kopf machen muss. Oh, halte ich es irgendwann nur mit einer Person aus? Lena, du bist ja teilweise so impulsiv. So, nee, ich kann irgendwie gucken und ich muss keine Angst haben irgendwie. Das beruhigt mich gerade so am Thema Nicht-Monogamie. Aber jetzt gerade aktuell möchte ich einfach gucken, wo mich der Weg irgendwie hinführt und da irgendwie in der Kommunikation bleiben. Mit den Menschen, die ich date, die ich treffe, die ich mag. Und ja, ich finde diesen Gedanken, also was ich gerade gesagt habe mit, du hast ja mehr wie eine Freundinnenschaft und mehr wie, ne, warum dann nur eine Partnerin? Also als soziologiestudierende Person interessiert mich natürlich auch, wie reproduzieren wir dieses Ideal von der einen Person für einen. Also das finde ich auch so spannend, weil egal ob jetzt monogam oder nicht, ich glaube, das ist schon faszinierend, wie auch so dieses ganze Liebesideal, was dranhängt. Diese Person muss für einen alles sein und genau, das ist ja...
Was für ein Druck auch.
Crazy, oder?
Was für ein Druck.
Also ich glaube, auch monogame Leute könnten davon profitieren oder allgemein wir als Gesellschaft irgendwie zu sagen so, hey, weg mit dem Druck, weil...
Ja, eine Person muss nicht alles sein, eine Person kann halt auch gar nicht alles abdecken. Was ich da abschließend noch kurz sagen will, ist, wenn Leute zuhören, die nicht monogam, die poly sind und sagen, oh, ihr habt euch da irgendeinen ganz groben Schnitzer geleistet, da ist was, das finden wir blöd, dass das so reproduziert wurde, dann schreibt uns voll gerne. Wir sind da auf jeden Fall für Kritik und Anmerkungen nochmal offen und wie gesagt, wir versuchen aus unserer Perspektive zu reden, Dinge nicht zu verallgemeinern. Und wollen da auch nochmal den Leuten, die zuhören, das sagen, so, nichts, was wir jetzt gerade teilen, ist irgendwie verallgemeinerbar für Menschen, die nicht monogam, die poly sind, sondern absolut. Es geht um uns.
Das wäre ja wie irgendwie queere Aussagen, wie zu verallgemeinern. Es geht um uns, das hast du schön gesagt und das finde ich auch gut so,
dass es um uns geht.
Ja.
I love that. Naja, aber was du gerade gesagt hast, du hast total recht. Ich finde auch, dass viele monogame Beziehungen da sehr stark von profitieren können, auch von dieser Öffnung im Sinne von, was erwarte ich eigentlich alles von einer Person? Also gerade als jemand, der ja, schon auch in langen monogamen Beziehungen mit Cis-Männern war, muss ich auch sagen, da hätte das, glaub, ganz gut von profitiert, wenn man da mal ein bisschen vielleicht freundschaftliche oder auch romantische Ebene ausgelagert hätte auf andere Personen und nicht alles nur von der eigenen Partnerin irgendwie erwartet hätte. Ich glaube auch, dass vielen monogamen Beziehungen einfach auch gut tun würde, eben diese toxischen, diese toxische Monogamie zu entlernen im Sinne von, okay, wir haben da gar keine Flexibilität drin, mein Partnerin muss irgendwie für alles verantwortlich sein, alles abdecken, muss alle meine sexuellen Bedürfnisse abdecken, muss permanent mit mir in einer extrem romantischen Beziehung sein, muss noch irgendwie bestere Freundin sein, und am besten noch der intellektuelle Austausch muss auch noch da sein, permanent. Und ja, also ich will Monogamie auf gar keinen Fall schlecht machen. Das mag für Leute, die sich bewusst dafür entscheiden und es reflektiert angehen, super gut passen. Auch für mich hat es schon in Beziehungen gepasst, monogam zu sein. Aber klar ist immer die Frage, bin ich monogam, weil es einfach nur die einzige Möglichkeit ist? Oder bin ich monogam, weil ich das wirklich möchte? Weil sich das für mich gut anfühlt? So, und weil das beide Parteien in dem Fall in dieser Beziehung auch so wollen und so leben wollen.
Mhm, definitiv. Ich meine, wenn jemand die Person gefunden hat, die alle Ansprüche irgendwie erfüllt und das alles in Bravour meistert, Glückwunsch dazu. es ist aber auch voll okay, wenn das mal nicht passt. Mhm. Voll in Ordnung. Ich meine, hey, würdest du sagen, wir haben als queere Person einen anderen Bezug zu Nicht-Monogamie?
Voll. Absolut. Ich glaube, dadurch, dass Beziehungen eh schon kein so festes Schema A haben, weil wir viel weniger Vorbilder haben, viel weniger gesehen haben und auch viel fluider sein dürfen, würde ich jetzt mal, ich habe da keine Studien oder Statistiken dazu, aber behaupten, dass schon viele queere Personen oder mehr queere Personen zum Beispiel nicht monogam oder poly leben, einfach weil es die Möglichkeit früher schon irgendwie gab oder Beziehungen auch irgendwie fließender sein können. Auch eben, wir hatten es schon mal über queer platonic relationships, dass zum Beispiel Freundinnenschaften auch eine viel größere Rolle spielen. Chosen families sind eigentlich auch eine Form von, wir leben nicht in einer so einer monogamen Normativität drin, sondern wir suchen uns auch Familie irgendwie aus. Wir sind mit Menschen verbandelt, romantisch, mit denen wir aber zum Beispiel keine sexuellen Beziehungen haben. Ja, ich glaube schon, dass queere Leute da auch ein bisschen mehr mit zu tun haben, oder?
Allein auch schon geschichtlich, ne? Also wir haben ja auch Beziehungen, also wir als queere Person Beziehungen komplett unterschiedlich mal definiert, ne? Es gab ja auch eine Zeit, wo queere Leute nicht unbedingt das Ziel der Ehe, ja, Rechtsschließung zum Beispiel angestrebt haben, also wo es dann eher darum ging, Beziehungen selber community-intern zu organisieren. Also ich glaube, allein geschichtlich haben wir da ganz viel Verbandlungen damit, nicht monogam zu sein. Was nicht heißt, dass man als queere Person nicht super ikonisch in einer monogamen Beziehung leben kann.
Super ikonisch.
Was ich sagen wollte, mir ist gerade eingefallen, ich habe eine interessante Statistik gelesen. Das trifft nicht 100% auf den Talking Point gerade, aber die Studie hat besagt, dass, und natürlich, es ist eine Studie, wir als GeisteswissenschaftlerInnen wissen, traue keiner Studie, die
ich
du
nicht... Ich bin GesundheitswissenschaftlerIn.
Excuse me.
Aber ich habe einen Bachelor und einen Master of Science sogar.
Okay, und jetzt soll ich gehen mit meinem läppischen Master of Arts Dingsbums.
Ich schäme keine Masters of Arts. Ich finde Arts genauso viel wert wie Science, aber deswegen bin ich keine Geisteswissenschaftlerin, würde ich sagen.
Naja gut, aber du weißt, dass Statistiken nicht immer das End-All-Be-All sind. Manchmal True. Sind sie ein bisschen gefaked.
True.
Aber auf jeden Fall, die Statistik hat besagt, ich glaube, es ging um Amerika, was ein wichtiger Zusatzpunkt ist, dass die Häufigkeit von nicht-monogamen Beziehungen im politischen Spektrum gleich ist. Also es gibt eine höhere Toleranz gegenüber nicht-monogamen Beziehungen, natürlich bei linken, liberalen Menschen in den USA, aber die Häufigkeit ist im politischen Spektrum gleich. Und erst war ich so, hä? Dann dachte ich mir, ja klar, Swinger.
Ah.
Also diese typischen Heteros, also das klingt jetzt wieder so abwertend, aber ne, Hetero-Paare, die, sag ich mal, ab und zu mal in einen Swingerclub gehen, die auf eine Sexparty gehen oder so, die wird's ja wohl auch bei den Rechten und in der politischen Mitte wie Sand am Meer geben. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, der nochmal zeigt, wie unterschiedlich Nicht-Monogamie oder wie groß dieser Begriff sein kann.
Oder an was ich gerade auch noch gedacht habe, war so an Polygamisten. Polygamisten, da kann man eigentlich die männliche, wobei dann sind es PolygamistInnen, sind ja auch Frauen mit in der Konstellation, hatte ich auch noch gedacht, gerade wenn es jetzt auf Nordamerika oder so zählt, gibt es ja schon auch so rechtskonservative Communities oder auch Sekten, wo zum Beispiel ein Mann mehrere Frauen hat, was ja Polygamie auch meint oder die auch ehelicht in deren Sekten und das die wahrscheinlich, oder die meisten sind da wahrscheinlich schon eher rechtskonservativ.
Mormon Realness, Honey. Ja.
For example.
Definitiv, aber da merkt man, dass es klar, natürlich unsere Vorstellung jetzt vielleicht von Poly sein oder nicht monogam sein hat einen politischen Aspekt durch dieses Hinterfragen von gesellschaftlichen Strukturen. Mhm. Aber dieses Wort muss es gar nicht sein. Das fand ich irgendwie total spannend, wenn man drüber nachdenkt, wie so eine Statistik vielleicht zustande gekommen ist. Mhm. Genau. Zeigt eben, wie divers das sein kann.
Ich glaube, der Überbegriff, über den wir so sprechen wollen, ist Polyamorie, wo es zum Beispiel im Gegensatz, wir hatten jetzt schon über Polygamy geredet, nicht darum geht, dass irgendwie ein Mann mehrere Frauen ehelicht, nennen wir es mal so, sondern Polyamorie ist halt wirklich so dieses Konzept von mehrere Personen, die gleichberechtigt sind, entscheiden sich dafür, in Beziehung mit mehr als einer Person zu sein.
Ich möchte tatsächlich, weil ich ein bisschen Recherche gemacht habe, ein bisschen da jetzt nochmal draufbollern und sagen, Polyandrie nennt man es, wenn ein Mann mehrere, es ist so binär. Mhm. Oh, ich hasse mich gerade, dass ich es gesagt habe. Richtig schlimm. Aber genau, Polyandrie ist so der Begriff, ein Mann hat mehrere Frauen, wie zum Beispiel, wie es in vielen religiösen Praktiken manchmal der Usus ist. Und Polygyny ist es Gegenteil praktisch davon, wenn man jetzt in diesem binären Vokabular bleibt, wo eine Frau mehrere Männer hat. Aber kommt wahrscheinlich, weil eben dieses Ehelichen in religiösen Kontexten oft passiert, weniger vor. Da ist es ja eher so, dass
stark patriarchal geprägt,
genau,
meinst du?
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Würde ich jetzt auch mal vermuten.
Ich wollte nur zeigen, dass ich auch mal ein paar Wörter hier gegoogelt habe.
Lena hat sehr viele Wörter gegoogelt. Lena hat eine ganze Liste gemacht, weil bei Instagram hatten wir auch wieder nach Fragen gefragt und eine Person hat gemeint, wie denn die Begrifflichkeiten sind und es gibt so viele und wir hatten jetzt gerade schon überlegt, wie wir die so einbringen können und darüber sprechen können, weil es halt ein komplettes DIN A4-Blatt mit irgendwelchen Begriffen sind.
Es ist wie so ein Rabbit Hole, je mehr ich gegoogelt hätte oder geguckt hätte, desto mehr Begriffe wären mir irgendwie aufgefallen und es ist, glaube ich, was irgendwie auch Nicht-Monogamie oder Polyamorie jetzt in diesem Kontext, über den wir sprechen, so ein bisschen kennzeichnet. Weil es gibt diese vielen, vielen Optionen, irgendwie nicht binär zu sein, das auch, nicht monogam zu sein. Und ganz viele Begriffe für verschiedene Konstellationen und Personen und Konzepte. Und es kann super verwirrend wirken, bietet aber auch Möglichkeiten.
Ja.
Also das ist aber auch genau, auch in der Praxis, glaube ich, bei Nicht-Monogamie der Fall, kann manchmal vielleicht ein bisschen Aufwand bedeuten und verwirrend sein, bietet aber viele Möglichkeiten.
Ja, und manchmal ist es halt auch gut, Dinge einfach beim Namen nennen zu können und dafür bilden sich halt die Begriffe. Ich glaube, auf so ein paar wichtigste Sachen, vor allem wenn wir jetzt so über unser eigenes erleben, ich würde jetzt nämlich gerade sagen, ich befinde mich im Moment schon in meinem Dating-Kontext, in einem sogenannten Polykül. Das heißt, ich date mehr als eine Person. Und dieses Polykül ist quasi so die Zusammenfassung von, welche Menschen da irgendwie drinstecken.
Ist aber auch ein sehr großer Begriff, weil die Frage ist, welche Beziehungen haben dann die Leute, die Person A datet, zueinander? Also da gibt's ja auch eine Konstellation, wo praktisch wie alle an einem Küchentisch sitzen. Also ich glaube, da gibt's auch den Begriff Kitchen Table Polyamory oder so.
Das klingt wundervoll.
Genau, wo alle an einem Tisch zusammensitzen und praktisch so ein Polykül sind, wo es wirklich so eine Lebensgemeinschaft sind, wo dann auch alle irgendwie einen Bezug da zueinander haben. Genau, also ich glaube, das auch. Und dann gibt's auch Closed, also geschlossene Polyküle, wo es dann klar ist, okay, es kommen keine anderen Menschen mehr in diese Gemeinschaft mit rein oder halt offene Polyküle, wo das, also ist Polykül praktisch monogam.
Ja. Ja.
Also ich weiß nicht, ob man das in dem Kontext so sagen kann.
Aber es gibt zumindest die Absprache, dass wahrscheinlich niemand ohne vorherige Absprache irgendwie damit reinkommt. Wie es halt in klassischen monogamen Beziehungen ja auch ganz oft diese Absprache gibt. Okay, wir schlafen nicht mit anderen Leuten, wir verlieben uns nicht in andere Leute. Klar, kannst es auch zwischen 3, 4, 5, 6, 12 Leuten so geben. Ja, aber dann stimmt, dann sind die quasi auch monogam in ihrem Polykül. Ja, was es noch so gibt, sind auch gerade in solchen Konstellationen gibt es manchmal Hierarchien, manchmal aber auch nicht. Viele Menschen, die zum Beispiel in hierarchischen polyamoren Beziehungen sind, sprechen zum Beispiel von Primary Partners, Secondary Partners, also Erstpartner, Zweitpartner oder sowas. Es gibt aber auch viele, die quasi diese Hierarchien zwischen Leuten gar nicht aufmachen wollen und es quasi eher dann beschreiben. Also es ist dann zum Beispiel ein Ankerpartner, der halt so wie so ein Anker da ist, weil der immer irgendwie da ist. Oder es gibt Nesting-Partner, das sind Menschen, mit denen man zusammenlebt, mit denen man irgendwie beziehungsmäßig verbandelt ist. Und wenn wir hier drüber sprechen, wer ist eigentlich alles in diesem Polykül? Mir stellt sich auch immer so die Frage, wir hatten den Begriff zum Beispiel auch aufgeschrieben, Metamour. Das sind quasi PartnerInnen von PartnerInnen. Gehören die zum Polykül? I don't know.
Ich glaube, das ist Definitionssache. Aber schon
auch irgendwie.
Kommt drauf an. Also kommt, ich denke, in der zum Beispiel, also zum Beispiel in deinem Fall ist es ja so, dass es ja einen queeren Community-Kontext gibt, ne?
Ja.
Und das ist dann, denke ich, rückt euch alle noch mal ein bisschen näher zusammen. Ja. Das muss aber nicht zwingend so sein.
Voll. Ich kenne halt zum Teil Leute gar nicht, mit denen ich, also quasi Metamours von Leuten, die ich date, kenne ich halt zum Teil gar nicht. Ich würde zum Beispiel auch sagen, auch ein Begriff, der jetzt für mich wichtig ist, zum Beispiel Comet. Comet sind Menschen, die weit weg wohnen, sodass man sie nicht oft sieht, wo man aber weiß, okay, diese Beziehung besteht trotzdem weiter und wenn wir uns sehen, dann fangen wir quasi genau oder machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben, als wir uns zuletzt gesehen haben. Und das hat sich bei mir zum Beispiel auch so ergeben aus einer langjährigen Dating-Phase mit einer Person, die dann zwischendrin aber auch mal unterbrochen war, weil ich dann in einer monogamen Beziehung wieder war. Und dann haben wir die wieder so auf ja eine rein freundschaftliche Ebene gehalten. Dann, als diese monogame Beziehung irgendwann beendet war, wurde das wieder eine nicht nur freundschaftliche Beziehung zwischen uns und irgendwann ist sie dann auf einen anderen Kontinent gezogen und dann haben wir halt trotzdem gesagt, naja, irgendwie bist du halt jetzt mein Comet. Du bist zwar nicht da, aber irgendwie, wenn wir uns wieder sehen, wird's halt wie vorher sein. Und ja, zum Beispiel die Leute, die sie datet, kenne ich natürlich nicht, weil die auf einem ganz anderen Kontinent mittlerweile ist. Aber ich krieg schon immer mal Bilder und Geschichten und wir telefonieren und ich weiß eigentlich ziemlich gut, was bei der los ist, so. Gleichzeitig, was, glaub, auch noch wichtig ist, wo du jetzt gerade meine Situation angesprochen hast, ich wurde letztens von der Person, die ich relativ frisch gedatet habe, auch mal gefragt, wie ich so mein Polysein eigentlich definiere. Und bin da auch total ins Straucheln gekommen.
Oh Gott, mich auch. Das war tatsächlich auf einem Date mit einer anderen nicht monogamen Person, also die sich als nicht monogam beschrieben hat und da auch schon viel länger drin ist, auch in einer Beziehung war und so oder ist. Und ich war dann so schwimmend, weil mein nicht monogam sein damals auf dieses Ding ist von so, oh, ich möchte gucken und für mich, wenn ich eine Person kennenlerne, ist monogam sein keine Gegebenheit. Vielleicht hätte ich es damals so sagen sollen, aber auf die Frage habe ich auch dumm rumgestammelt und war so, ja, ich finde das Konzept mega spannend. Und ja, ach, keine Ahnung, schwer.
Ich find's auch voll schwer, manchmal zu fassen. Also ich weiß, dass meine letzte Beziehung, die eigentlich vorwiegend monogam war, irgendwann geöffnet wurde und das schon cool war. Und ich damals, als ich diese Beziehung einging, schon auch gemeint habe, so eine Beziehung, die immer monogam bleibt, kommt für mich gerade nicht in Frage. Und wir dann aber aus unterschiedlichen privaten Gründen dann auch miteinander einfach die Abmachung hatten, so okay, diese Beziehung bleibt jetzt doch erstmal monogam, weil uns das gerade auch einfach nicht gut tun würde, nochmal zusätzlich irgendwie mit diesem Stressor, Eifersucht miteinander irgendwie umzugehen in dieser Beziehung. Und als diese Beziehung aber dann zu Ende war, war ich so, okay, und jetzt gehe ich, glaube, erstmal nichts mehr ein, was nicht monogam sein darf. Und als ich das eben gefragt wurde, bei mir war das auch in einem Date, aber mit einer Person, die ich date. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eben schon die eine Person in Kanada und noch eine andere Person hier in Freiburg, die ich date. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich so da hing und war halt so, I don't know. Weil ich habe mich, glaube ich, kurz nach dem Ende der Beziehung dann als beziehungsanarchistisch mal definiert und fand dieses Konzept ganz spannend im Sinne von, ich habe einfach Menschen gedatet und kennengelernt und habe versucht, was sehr schwer ist, weil man das auch ein bisschen entlernen muss wirklich, nicht mit der Erwartung reinzugehen, wir daten, beim dritten Date küssen wir uns, irgendwann hat man Sex miteinander, irgendwann kommt man in eine feste Beziehung, dann heiratet man, dann kriegt man Kinder, kauft sich ein Haus, holt sich einen Hund.
Was ist denn überhaupt Beziehungsanarchie? Ich glaube, wir haben es noch gar nicht definiert.
Genau, und für mich war das dann eben so dieser Punkt von, ich will dieses vorgefertigte Muster eigentlich gar nicht haben, sondern ich treffe mich mit Leuten, guck, was sich gut und natürlich anfühlt und es muss jetzt nicht mit jeder Person, die ich date, sich eine romantische Ebene auftun oder es muss sich nicht mit jeder Person irgendwie eine sexuelle Ebene auftun oder es muss sich auch gar keine freundschaftliche Beziehung auftun, sondern mit manchen Leuten hat man eigentlich nur eine rein sexuelle Ebene und die kann andauern, die kann wieder weggehen. Manche Menschen werden für mich Bezugspersonen und das habe ich dann eine ganze Zeit lang so gelebt und das hat sich tatsächlich sehr gut angefühlt auch, weil ich einfach gemerkt habe, okay, Menschen, die ich eigentlich hauptsächlich treffe zum irgendwie, keine Ahnung, abends auf D-Max gucken, wie Leute ein Sasquatch jagen und Sex haben, sind total wichtige freundschaftliche Bezugspersonen für mich geworden, zu denen ich gehe mit meinen Sorgen, in die ich aber nie verliebt war. So. Gleichzeitig eben war das dann halt einfach dieser Punkt von, ich will gar keine Erwartung daran haben, sondern die Beziehung darf sich einfach natürlich entwickeln, wie es sich für beide Menschen gut anfühlt.
Ich glaube, bei Beziehungsanarchie geht es auch darum, ja, so diese Hierarchien zwischen Freundinnenschaften und Partnerinnenschaften ein bisschen abzubauen. Das ist auch ein Konzept, was ich sehr spannend finde, wo ich denke, das kann man auch, aber auch in der festen Beziehung irgendwie dran arbeiten, dieses Gleichgewicht irgendwie zu halten, wenn man das denn haben möchte.
Voll, ja, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Eben, dass Beziehungen halt einfach, ja, auf keine Hierarchien haben und sich entwickeln dürfen, wie es individuell für die Person passt, ohne irgendein vorgefertigtes Muster, ohne Normen, ohne Regeln, die nicht für diese Leute eben angemessen sind. Ja, es ist
Hand aufs Herz, Tatjana, anstrengend, oder?
Es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, habe ich auch gemerkt. Aber ich habe auch so das Gefühl, es lohnt sich irgendwie. Weil ich schon auch gemerkt habe, dass die Beziehungen, die ich zu Leuten führe, irgendwie aufrichtiger geworden sind, viel mehr Kommunikation brauchen. Auch Menschen, die diese Kommunikation so nicht führen können, zum Beispiel ja relativ schnell irgendwie eine andere Rolle in meinem Leben spielen, weil sich das so natürlich entwickelt. Aber klar, es kann halt viel auch mit Arbeit, Eifersucht, Kommunikation, Missverständnissen unter Umständen auch einhergehen. Weil ich glaube, gerade wenn wir jetzt so von Nicht-Monogamie reden, ist halt Eifersucht auch ein großes Thema. Da kennen wir uns, glaube ich, beide auch ein bisschen mit aus.
Ich bin auch eifersüchtig, wenn es um Freundinnenschaften geht. Also, naja, jetzt nicht bei einer Bekanntschaft oder so, aber bei engen Freundinnen von mir bin ich schon sehr familiar mit dem Gefühl Eifersucht.
Ich kann das nämlich auch ganz gut nachvollziehen. Also ich würde sagen, ich bin kein sehr eifersüchtiger Mensch, war ich eigentlich auch nie. Und ich glaube, ich habe das irgendwann mal in unserer Princess Charming Review Era schon mal angesprochen.
Damals, früher.
Vor 5 Folgen oder so. Aber ich finde, es passt auch wieder rein, weil Menschen, die jetzt nur diesen Podcast hören, ich habe mal ein super interessantes Konzept von Eifersucht von einer Person, bei der ich in einem Erzählcafé war. Erzählcafé, was ich moderiert habe, so kann ich es vielleicht sagen. Da war eine Person dabei, die ein super interessantes Konzept von Eifersucht vorgetragen hat und das will ich, oder das habe ich damals gemerkt, okay, das passt für mich persönlich und deswegen rezitiere ich das immer sehr gern, dass Eifersucht, also klar, das ist ein richtig ekliges, durchdringendes, blödes Gefühl.
Hate it.
Ich hasse es auch. Ich wünschte halt auch, ich wäre so gar nicht eifersüchtig. Aber es ist halt auch natürlich irgendwie.
Dafür sind wir viel zu viel denkt. Also nicht, dass Leute, die nicht eifersüchtig sind, nicht denken. Aber wir sind so Overthinkers teilweise oder haben die Tendenz dazu. Und das Eifersucht natürlich schon ein naheliegendes Gefühl, oder?
Voll. Ja, bei mir ist halt echt dieses Ding, wenn ich dann eifersüchtig bin und habe ich gemerkt, okay, als die Person das so gesagt hatte, genau an diesen drei Sachen lag es eigentlich jedes Mal, warum ich eifersüchtig war. Das eine war, man hat Angst, ersetzt zu werden. Das andere ist, dass eine andere Person irgendwas hat, was man selber nicht hat. Also man sieht die Person und denkt sich, die ist schöner, klüger, viel besser als ich, die kann das besser und alles ist viel cooler an der Person. Und das andere ist, dass zum Beispiel das eigene Bedürfnis in der Beziehung, die man hat, gerade nicht so erfüllt wird, dass man sich irgendwie sicher fühlt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Bedürfnis nach Körperkontakt, nach Kuscheln, aber auch nach Kommunikation zum Beispiel, nach Zeit oder nach zum Beispiel auch Intensität ist auch was, was natürlich in Beziehung was sein kann. Und ich habe gemerkt, dass bei mir schon auch viel immer dran hing, dass ich, wenn ich gemerkt habe, ich bin eifersüchtig, dass ich schon sehr schnell in diesen Loop reinkomme von, okay, die andere Person hat was, was ich nicht hat, die ist schöner oder klüger oder das ist irgendwie eine Person, die mehr zum Beispiel so Normen, schönen Idealen entspricht und deswegen muss die Person besser als ich sein.
Genau, aber da finde ich, also da wird für mich persönlich dieses Konzept mit diesen drei Erklärungsgründen so ein bisschen zu kurz greifen, weil dahinter stehen ja gesellschaftliche Strukturen. Mhm. Zum Beispiel, jemand ist schöner, besser, klüger, also gerade als Nicht-Männer oder bei mir jetzt im Fall als Frau hat man das ja reingebaut bekommen teilweise, ne? Es gibt immer andere Frauen, die schöner sind, die besser sind, dieses Konkurrenzdenken. Also dann weiß ich, woher es kommt, aber was mache ich dann damit? Also da steckt ja ganz, ganz viel dahinter irgendwie, was jetzt nicht, die Antwort darauf ist nicht in einem selber nur zu finden, weil das ist ja der Kontext, den kann ich ja gar nicht klären, den kann ich nicht lösen.
Was ich halt mal gehört habe, wie man dem so ein bisschen entgegenarbeiten kann, ist halt, entweder sich halt Rückversicherung zu holen in der jeweiligen Beziehung, die man irgendwie hat, so nicht im Sinne von mach die andere Person runter, sondern ich habe so das Gefühl, ich bin weniger schön, sag mir vielleicht, du findest mich schön, sag mir, du findest mich attraktiv oder ganz oft heben wir halt auch Menschen auf den Podest, weil wir sie nicht kennen und gerade wenn es jetzt um Beziehungen geht und man kennt die Person nicht, dass man halt einfach die zum Beispiel auch mal kennenlernt, falls man das möchte und dann halt einfach merkt, okay, das ist auch ein Mensch mit irgendwie Flaws oder Flaws auf der, oh Gott, jetzt klinge ich
Fehlern.
Jetzt klinge ich so eine Lisa, die ein Auslandsjahr in Australien gemacht hat.
Nee, du warst in Kanada.
Ja, stimmt. Oh, ich kann im Deutsch sprechen, ich bin so, ich denke nur noch Englisch.
Du träumst sogar auf Englisch, ne?
Ich träume sogar auf Englisch. Ja. genau, aber dass ich mir halt die Person angucke und einfach merke, okay, das ist auch eine Person, die irgendwie ihre Mark hält.
Oder man verknallt sich selber in die Person.
Das wäre natürlich.
Das kommt tatsächlich, glaube ich, ziemlich oft vor, wenn man so im Polykülmodus ist irgendwie. Du hast gerade was Interessantes gesagt, nämlich die Person kennenlernen und so weiter und so fort. Das ist ja dann auch total unterschiedlich, inwiefern teilt man mit dem Partner, der Partnerin, die Beziehung zu anderen Menschen, wenn man nicht monogam ist oder poly. Mhm. Also da gibt's ja auch zum Beispiel so dieses Konzept von don't ask, don't tell. So, ja. Man verheimlichen ist vielleicht ein schlechtes Wort, weil man hat sich ja eigentlich geeinigt, dass man es einfach nicht miteinander teilt.
Mhm.
Wirklich, also viele Leute, die ich kenne, die nicht monogam sind und oder poly, halten nichts von don't ask, don't tell. Funktioniert aber auch sicher für manche Leute.
Mhm. Ich glaube halt, dass, also ich kenne das auch von so polyamoren AktivistInnen, die ich folge, die auch sagen so, oh, auf Dauer ist don't ask, don't tell einfach auch keine so gute Idee für sie meistens gewesen oder geht vieles schief, weil du eben nicht diese Sicherheit hast, so, also man kommt mehr in diese Grübelphasen rein, weil man sich natürlich denkt so, okay, die Person ist weg, passiert da jetzt gerade vielleicht was? Ich kann mir vorstellen, wenn man ganz gut im Verdrängen ist oder auch für kurze Phasen, wo es einem nicht gut geht, aber man so zum Beispiel, oder was heißt einem nicht gut geht, wo man halt merkt, okay, ich habe da gerade nicht die Kapazitäten dafür, ich möchte aber eigentlich der Person nichts verbieten, sondern ich will ja, dass die Person irgendwie auch von anderen Leuten geliebt werden kann, auch Sex mit anderen Personen hat, auch Nähe in welcher Art auch immer mit anderen Personen erleben kann, dass man dann sagt, okay, für mich ist jetzt okay, mal eine Phase, weil bei mir viel los ist, da jetzt nichts drüber zu hören. Letzten Endes glaube ich, dass es allen Beziehungen in jeder Art gut tut, wenn man einfach eine gute Kommunikationsebene findet, die für alle funktioniert. Deswegen, ich war auch schon in Don't Ask, Don't Tell Situationen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, mich würde es gerade mehr stressen, davon zu hören, wenn die Person was mit anderen Leuten hat. Aber ich weiß auch, dass das für mich kein Konzept ist, was auf Dauer funktioniert und vielleicht auch nur funktioniert, bis ich in dieser Konstellation ein bisschen sicherer bin. So gerade, aber gerade in so Dating-Anfangsphasen bin ich eigentlich mit Don't Ask, Don't Tell so ganz okay manchmal, weil ich will auch ein drittes, viertes Date mit einer Person haben und dann kommt die Person und erzählt mir irgendwie, was sonst noch so los ist. Ja, das ist so meine persönliche Sicht, würde ich sagen.
Mhm. Schwierig. Also mal gucken. I will, ich werde berichten, wie das bei mir so läuft. Ja, also was ich noch interessant finde, ist dann auch so diese Begriffe, die sich da so kulturell auch gebildet haben, wie zum Beispiel, also um jetzt noch ein paar Wörter abzurattern, es gibt dieses Wort Quad oder Triade, genau, wo es dann darum geht, also es bezeichnet zum Beispiel Quad, meint dann eine Beziehung mit vier Personen, ob die jetzt alle zusammen eine Beziehung oder einen Bezug zusammen haben oder nicht, oder Triade dann zu dritt. Also ich finde es dann total interessant, wie sich so neue Wörter bilden. Mhm. Oder genau, jetzt das V habe ich auch gelesen, für eine Person, also wie so der Buchstabe V, eine Person, die Striche gehen zu zwei anderen Personen, oder ein N, A geht zu B, geht zu C, geht zu D. Also ich glaube, die Liste ist irgendwie endlos lang mit Begriffen und mit Konzepten. Das ist wie so ein In-Group-Wissen auch, ne, was wahrscheinlich so eine Poly- oder nicht-monogame Community irgendwie sich aufbaut.
Ja.
Super spannend, auch wenn man das sieht, so parallel zu queeren Entwicklungen, ne? Da gibt's ja auch so Label zum Beispiel, die sich entwickeln, und genau ist es irgendwie mit nicht monogamen Beziehungskonzepten.
Ja, klar, weil Leute halt irgendwie auch Sprache natürlich dafür suchen, was sie sind, so, oder gern Sprache hätten dafür. Und klar, ein Paar sind halt zwei, ne?
Ja.
So, also eigentlich haben wir da gerade relativ wenig Sprache, auch vor allem im Deutschen dafür. Ich merke auch immer, wenn ich mir so Begrifflichkeiten zu Nichtmonogamie, Polyamorie irgendwie angucke, dass ich immer merke, wir haben im Deutschen echt wenig Begriffe bisher übersetzt, die passend sind. Also uns fehlt noch ganz, ganz viel. Und ich finde es auch eigentlich so ein spannendes Konzept von, das sind Lebensrealitäten, für die wir aber keine Sprache haben. Und das finde ich schon irgendwie ein, ja, interessant, und ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Jahren noch entwickelt, weil ich habe auch so das Gefühl, ich möchte jetzt nicht sagen, oder auf diesen Zug aufspringen, den man so in gängigen Instagram-Kommentaren sieht, so dieses, ist doch jetzt total der Trend, unsere Gesellschaft verfällt, aber ich habe schon das Gefühl, dass mehr und mehr Menschen auch sich entweder bewusst für Monogamie entscheiden oder auch immer mehr Menschen sich bewusst dagegen entscheiden, monogam zu sein, weil sie sagen, okay, für mich oder für das, in dem ich bin, funktioniert was anderes. Ich kenne zum Beispiel auch immer mehr Leute, die Solo-Polyamor sind. Magst du den Begriff nochmal erklären, Lena?
Ich glaube, der Begriff setzt sich eigentlich ganz gut zusammen aus Solo und Polyamor, also einer Person. Ich bin halt mal wieder ein Wortartist heute. Ja, eine Person, die keine festen PartnerInnenschaften hat, aber sich als Polyamor versteht, oder?
Ja, würde ich auch sagen, mehrere Leute datet, vielleicht jetzt keine feste Beziehung hat oder feste Beziehung will auch. Könnte auch sein.
Ich habe da in dem Zusammenhang auch von so einem Konzept gelesen, von dem Relationship Escalator. Sagt es dir was?
Tell me more.
Also es geht darum, dass eine Relationship oder eine Beziehung zu einer Person, eben wie es ist, in einen Escalator, also in einem Fahrstuhl einzusteigen, und dann fährst du halt immer höher. Also zum Beispiel, ne, du teilst immer mit der Person, du teilst vielleicht Intimitäten mit der Person, also eine Beziehung intensiviert sich, wie ein Fahrstuhl hochfährt praktisch. Mhm. Und dass man auch in dieser, sag ich mal, Variablen, sag ich mal, bestimmte Grenzen haben kann und halt dann als Solo-Polyamore-Person so ein bisschen da Fahrstuhlgrenzen hat oder da ein bisschen mehr drauf achtet, wie ich möchte nur, dass mein Fahrstuhl so hochfährt zum Beispiel.
Mhm.
Also genau, jetzt ein krass viel Erfahrung mit dem Begriff habe ich nicht, aber genau, in dem Kontext ist mir das untergekommen so ein bisschen. Oder du darfst mit der Person im Relationship Escalator nur so hoch irgendwie fahren. Interessant. Also da macht man es vielleicht nicht fest an irgendwie, du darfst mit der Person nur knutschen oder nur Sex haben oder so, sondern eher mit so einem Escalator-Prinzip. Macht das Sinn für dich?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber nicht hundertprozentig.
Okay, das ist vollkommen in Ordnung. Das geht vielen Leuten manchmal so.
Aber was ich mich nämlich auch schon gefragt habe, weil auch eine Frage, die mir irgendwann mal gestellt wurde, war so dieses Ding von, also ich, eine Person in meinem Umfeld, die schon sehr, sehr lange beziehungsanarchistisch lebt, auch in die Person hat es immer die Sex-WG genannt, in einer WG gelebt habe, wo alle Leute irgendwie in einem Polykül miteinander waren, auch noch irgendwie Leute von externen da dazugekommen sind, die auch ein Kind zusammen großziehen wollten, dann irgendwann mal zu mir kam und das war eine Person, die seit Jahren beziehungsanarchistisch poly ist und hat dann mich so, weil ich jetzt mal 2, 3 Leute gedatet habe, gefragt so, ich habe mich verliebt. Ich bin total beziehungsanarchistisch. Wir haben beide ein mega hohes Nähebedürfnis miteinander. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt feste Beziehung nennen will, weil eigentlich würde ich es total gern definieren. Kann ich das? Und ich dann gemeint habe, erstens, wen fragst du? So, ich bin jetzt nicht irgendwie die Person mit mords viel Expertise. Aber mein Gefühl mir dann schon irgendwie gesagt habe, klar kann man das auch. Also ich meine, ich glaube, das ist auch irgendwie dieses Ding an Beziehungsanarchie, dass Beziehungen sich ja auch weiterentwickeln dürfen und man halt mit diesem Escalator auch mit eben verschiedenen Leuten auf verschiedene Ebenen fahren darf und da gar nicht so dieses feste Prinzip haben muss von, und wenn es sich mit irgendeiner Person gut anfühlt, zu sagen,
ja,
so, okay, ich bin zwar irgendwie beziehungsanarchistisch, aber mit dir hätte ich jetzt gerade gern irgendwie die Definition von, wir sind ein Paar, ist das halt auch total valide und in Ordnung. Und diese Frage wurde mir dann tatsächlich auch nochmal später irgendwann gestellt von einer Person, die ich eben gedatet habe, ob ich mir eine feste Beziehung vorstellen könnte überhaupt noch. Und ich würde schon sagen, jo, ich weiß nicht, ob man, gerade wenn man irgendwie nicht monogam ist oder beziehungsanarchistisch, ob man Sachen von vornherein ausschließen kann und soll.
Naja, wenn man sagt, nee, das und das möchte ich nicht, egal wo sich die Beziehung hinentwickelt, dann klar sind Grenzen, denke ich, voll in Ordnung. Aber ich glaube, eingebaut in diese Idee der Nichtmonogamie ist auch Veränderung.
Ja.
Und deswegen auch diese Flexibilität in der gegenseitigen Kommunikation. Also würde ich sagen, beides. Ja. So eines ist voll okay zu sagen, nee, aus verschiedenen Gründen, die alle valide sind, möchte ich das und das nicht, egal mit wem. Andererseits, genau, wenn sich dann irgendwas ergibt, denke ich, ist es ja sogar vorgesehen, dass man dann die Flexibilität hat, andere Verhältnisse einzugehen. Wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, wo ich gerne noch drauf eingehen würde, sind andere Gründe, warum jemand in einer nicht monogamen Beziehung sein kann. Also natürlich einfach, weil man das für sich selber möchte, weil man die Idee spannend findet, weil man es politisch gut findet, was auch immer und so fort.
Oder weil man einfach so ist.
Genau, oder weil man es einfach so empfindet, oder so ist, sich nicht an ihr vorstellen kann, das als Teil seiner Orientierung sieht oder empfindet. Aber es gibt zum Beispiel auch die Situation, dass wenn zum Beispiel eine Person asexuell oder aromantisch ist, beziehungsweise genau, eben keine oder wenig Anziehung zu anderen Leuten empfindet, entweder sexuell oder romantisch, und dann praktisch dadurch eine Beziehung vielleicht anders aussieht, wie so eine typische monogame Beziehung aussieht, wie wir sie vielleicht kennen, und dass dann Bedürfnisse praktisch besser befriedigt werden durch ein nicht monogames Konzept.
Mhm.
Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Es gibt auch sicher, oder weiß ich sogar, monogame Beziehungen zwischen einer asexuellen und einer nicht-asexuellen Person zum Beispiel. Aber es kann eine Option sein, zum Beispiel. Oder wenn eine Person Kinks hat oder Fetische, die die eine Person in der Beziehung gut findet und die andere Person ist so, nee.
Mhm.
No way.
Ja, yeah, but I want that for you.
Genau. Und dann kann sich das vielleicht anbieten.
Mhm.
Also es gibt viele verschiedene Gründe, die einfach wieder diesen Fakt des Lebens irgendwie annehmen, dass eben eine andere Person nicht alles für einen sein kann und für die das dann einfach mehr Sinn macht.
Ja, und dass er dann auch einfach gemeinsam aushandeln, so was möchte ich für dich. Und was ich halt auch nochmal finde, ich finde auch die Vorstellung davon zum Beispiel, dass ein Mensch, den ich mag, mit dem ich in einer Beziehung stecke, vielleicht auch ein Mensch, den ich liebe, die Möglichkeit hat, so viel Liebe irgendwie zu bekommen, wie er möchte, oder so viel Zuneigung, so viel Zärtlichkeit, wie auch immer wir das irgendwie nennen mögen, finde ich eigentlich so eine ganz schöne Vorstellung. Und ich merke auch, dass mit den Personen, die ich schon länger date, zum Beispiel, wenn die mir irgendwie erzählen, keine Ahnung, sie daten jemand anders, sie erzählen mir von irgendeiner Partnerperson oder wenn Menschen mir erzählen, dass sie einen Crush auf jemanden haben oder verliebt sind, dass ich da auch wirklich merke, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich mich da einfach auch aufrichtig freuen kann und ich will auch wissen, was bei den Leuten los ist. Hab ja erzählt, dass die eine Person mir dann Bilder auch schickt, so. Und ich find's irgendwie richtig, richtig schön. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich komplett frei von Eifersucht bin, aber ich find's einfach richtig, richtig schön, sich auch für Menschen, die man mag, mit denen man im Dating-Kontext ist, die man vielleicht auch liebt auf die eine oder andere Weise, einfach sagen zu können, ich find's richtig, richtig schön, dass du zufrieden bist und dass du Menschen gefunden hast, die irgendwie dich ausfüllen und auf die eine oder andere Art. ja, naja, auf jeden Fall.
Das hast du sehr schön gesagt.
Wünschen wir uns doch alle, dass wir jemanden finden,
der uns ausfüllt,
der uns auf irgendeine Art oder die andere komplett ausfüllt. Okay, wir haben noch
zwei Fragen bekommen von euch. Vielen Dank dafür. Genau, und dafür möchten wir sagen, bitte nehmt euch das nicht zu sehr zum Herzen, was wir euch da irgendwie auf die eure Fragen sagen. Wir hauen einfach mal dazu raus, was sie so denken. Also, eine Frage aus der Bitch Nation war, ich werde gucken, dass ich das durchsetze,
ja.
Bitch Nation.
Bitch Nation.
Ich würde gerne nicht monogam leben, aber mein Partner nicht. Habt ihr einen Rat?
Schwierig.
Schwierig. Weil erstens, nimm bitte unseren Rat nicht ernst.
Naja, ich würde schon sagen, dass ich den Rat, also mein Rat, erst sag erstmal, was dein Rat ist.
Also, genau, also ich lese da eine schwierige Situation raus, in jedem Fall, weil da einfach zwei Interessenkonflikte da sind, die, ja, schwer irgendwie auszuhandeln sind, weil ich denke, wenn eine Person irgendwie wirklich nicht monogam leben möchte, sollte die Person nicht drauf verzichten müssen. Andererseits, wenn eine Person nicht monogam sein möchte, sollte sie es nicht tun müssen.
Nicht monogam.
Genau, also die Person, also so keine Person, die nicht monogam sein, jetzt bin ich komplett raus.
Okay.
Ihr also, wisst, was ich meine, oder?
Ich weiß, was okay. Du meinst.
Ja.
Okay, aber ich kann es ja nochmal zusammenfassen. Genau, niemand sollte irgendwas machen, was die Person nicht will.
Mhm.
Das ist total konfliktträchtig, meiner Meinung nach, wenn eine Person eben
ja.
Nicht monogam sein will, das heißt poly sein will, andere Leute daten will und die andere Person sagt, ich möchte das nicht, ich möchte ja. Monogam sein.
Weil wenn du in einer Beziehung bist oder in einem nicht monogamen Verhältnis bist, in dem du nicht sein möchtest und du wünschst, dieses Verhältnis wäre eigentlich monogam, hui.
Ja.
Nicht so schön.
Man kann natürlich halt gucken, also das Problem ist da halt auch noch, jeder Kompromiss ist halt eigentlich zu Ungunsten der Person, die lieber monogam leben will.
Genau, weil es ein Verschieben der Grenze, die eigentlich besteht. Wir wissen jetzt aber nicht, wie fest diese Grenze ist, ne?
Ja.
Von dem her, we don't know.
Was man halt machen kann, man kann natürlich mal sich zusammensetzen und reden und halt evaluieren, okay, warum willst du nicht, dass unsere Beziehung irgendwie geöffnet wird in irgendeiner Weise? Und dann halt rausfinden, okay, was sind die Gründe? Ist Eifersucht, ist eben Angst, die andere Person zu verlieren? Und dann halt gucken, so sind es Sachen, die vielleicht durch mehr Rückversicherung, mehr gemeinsame Zeit oder irgendwas eliminiert werden können, dass man dann nochmal neu aushandeln könnte.
Sollte aber nicht ins Überreden.
Genau, das ist wichtig.
Ne? Weil Überreden, das ist nicht cool.
Genau. Eben, man kann halt natürlich gucken, ob man was aushandeln kann, ob es an einzelnen Punkten liegt und was die Angst der anderen Person ist. Aber ich würde sagen, wenn jemand halt einfach strikt monogam ist und das für das Konzept passend ist, so, sorry,
ja.
Dann ist das so. Und
nee. Also wir wissen nicht, wie festgesetzt die Grenze ist oder dieses Nein ist. Aber was man vielleicht noch dazu sagen könnte, wenn sich dieses Nein auf allgemein das Thema Nicht-Monogamie bezieht, kann man eben nochmal genauer drüber reden, was konkret kann man sich denn unter Nicht-Monogamie vorstellen. Vielleicht gibt's ja irgendwie dann doch einen Kompromiss, auch wenn die Grenze klar ist, dann ist die Grenze klar und dann gibt's dann auch keine Diskussion darüber. Aber genau, es ist Rumknutschen. Es ist Flirten, es ist mit einer anderen Person schlafen, es ist mit der Person schlafen, die beide nicht kennen, zum Beispiel. Es ist nur One-Night-Stands, sind es längere Affären, also vielleicht hat man da unterschiedliche Vorstellungen davon und dann kann so ein längeres Gespräch oder mehrere längere Gespräche da vielleicht helfen, Common Ground zu finden.
Ja, meine Mama würde sagen, schwätze mit der Lied.
Schwätze mit der Lied, ja. Also das ist unser Rat. Genau, und halt da so ein bisschen, dass es eine verzwackte Situation ist. Ja, und wir einfach hoffen, dass beide irgendwie das bekommen, was sie möchten, weil alles andere hat irgendwie keiner verdient und ja, viel Glück dabei.
Ja, ich komme mir echt vor wie Dr. Sommer. Ich wollte immer Dr. Sommer sein, als ich mit 13 meine Bravo gelesen habe. Now I am.
Started from the bottom. Und dann die andere Frage war noch, wie geht man damit um, wenn sich im Laufe der Zeit die persönlichen Grenzen von einer Person ändern? Und ich glaube, wir sind jetzt in der letzten Stunde so ein bisschen auch immer drauf eingegangen, also auf so dieses Thema Veränderung. Natürlich kann es auch die Grenzen betreffen. Und dann ist es so, immer wenn man, und das ist vielleicht auch meine Meinung, immer wenn man eine Beziehung zu einer Person eingeht, ein Commitment eingeht, dann gehen einen die Grenzen von der anderen Person auch konkret was an.
Ja.
Dann ist es die Grenze von zwei Personen, was da gerade passiert. Reden, 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 teilen, teilen und nicht überreden wollen. Gucken, welche Situation findet man zum Beispiel, die für beide passt.
Ja.
Und da muss man renegotiaten, oder? Oder ja. Wie würdest du das machen, wenn jetzt in einer Dating-Situation sich die persönliche Grenze von der Person verschiebt?
Ja, ich bin hundertprozentig bei dir. Drüber reden, in welche Richtung verschiebt sie sich, was ist das Thema, was ist das Problem in Anführungszeichen und wie können wir dann neu irgendwie verhandeln, was sich für uns beide gut anfühlt, wo ist wer zu Kompromissen bereit, wer ist nicht zu Kompromissen bereit, wo ist ein Veto. Ist halt auch immer die Frage, in welche Richtung verschieben sich die Grenzen. Also klar, es kann halt auch sein, dass jemand zum Beispiel sagt, ich möchte nicht, dass du dich in jemand anderen verliebst, mit dem du schläfst. Und sowas dann, ist halt auch immer voll schwer.
Weil vielleicht ist der anderen Person halt super wichtig für die Identität oder für das eigene Wohlbefinden, sich noch in andere Leute zu verlieben.
Und die Frage ist halt auch so, ja, inwiefern ist das für die andere Person halt auch kontrollierbar? Also möchte ich zum Beispiel, manche machen ja dann so eine Regel so, man darf nur dreimal die gleichen Leute treffen, aber man darf keine Gefühle entwickeln. Und ja, also wir hatten es ja schon mal drüber, gerade verknallen ist ja für uns zum Beispiel was total willkürlich ist. Verlieben vielleicht nochmal für viele ein bisschen planvoller. Aber ja, da muss man dann halt einfach gucken, okay, wo hat sich die Grenze verschoben, was passt für mich, können wir da was neu anpassen, was fühlt sich für uns alle, die da irgendwie involviert sind, gut an und dann halt einfach neu miteinander reden. Und ich glaube, das ist halt auch echt dieses Ding mit Nicht-Monogamie, man muss halt viel mehr oder man sollte viel mehr drüber reden, wie geht's mir in den Konstellationen, wo sind Grenzen, selber sich viel über seine eigenen Bedürfnisse im Klaren sein und die dann auch kommunizieren und auch einfordern.
Perfekt.
Ich mache immer die guten Schlussworte. Ja, du
machst richtig gut. Ja, wir haben euch jetzt hoffentlich so einen kleinen Einblick gegeben, wie das alles so läuft. Natürlich ist es nur so die Spitze des Eisbergs so ein bisschen. Ich glaube, wir könnten da auch noch relativ lang drüber sprechen. Aber genau, hoffentlich hattet ihr eine gute Zeit beim Zuhören.
Und wie gesagt, wenn es Anmerkungen zu der Folge gibt, oder irgendwas. Instagram.
Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, aber die steht halt in unserer Instagram-Bio. Also von dem her.
Schreib lieber bei Instagram,
Bit
oder?
Bitcharming_podcast. Schaut mal vorbei.
Ja. Dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche.
Yep. Wir wünschen euch ein wunderschönes Restwochenende und eine schöne Woche.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.